Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Was haben Fellschuhe mit Software gemeinsam? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen im P hoch 3 Live Talk. Und bevor ihr jetzt denkt, jetzt hat sie doch nicht mehr alle, was ist das für ein komisches Thema? Ganz kurz zur Erklärung. Ich habe nämlich heute bei mir den Herrn Direktor, aka Roman Eckschlager. Roman, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, das Thema, oder ich habe ja diese Moderation oder diese Anmoderation so gewählt, weil, ganz kurz zur Erklärung, wir, Roman und ich kennen uns jetzt genau 2 Wochen und 2 Tage. Wir haben uns live in einem Seminar kennengelernt und relativ schnell festgestellt, dass wir beide aus der gleichen Ecke kommen, nämlich aus der IT-Softwareentwicklung. Roman im Bereich Vertrieb und Marketing, ich eher tatsächlich aus der Entwicklung. Und ich habe gleich gedacht, ich muss ihn unbedingt einladen, wird ein spannendes Gespräch darüber zu sprechen, wie da eigentlich Marketing und Sales funktioniert. Hab mich auf sein LinkedIn-Profil umgeschaut und habe gedacht, aha, spannend. Der Fellshop, Fellschuhe, Felle und habe so gedacht, okay, und was haben Fellschuhe jetzt mit Software gemeinsam? Und diese Frage wird uns Roman neben vielen anderen heute auch beantworten. Deswegen meine allererste Frage an dich, wie immer an dieser Stelle: Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
Ach ja, das ist natürlich mit meinem Alter natürlich, kann das eine sehr lange Antwort werden. Ich probiere mich so kurz wie möglich zu halten. Ich glaube, zuerst einmal, ich wurde in eine Unternehmerfamilie geboren. Wer das auch schon mal durchlebt hat, weiß das ganz genau. Man arbeitet einfach schon als Kind mit. Also ich bin mit 10 Jahren, habe ich genau aus Schuhe gestanzt. Also genau diese besprochenen Fellschuhe. Ich habe genauso im Marketing gearbeitet, indem ich Briefkuverts, sage ich mal, verpackt habe und geschickt habe. Ja, und konnte dann mit 16 Jahren sozusagen meinen ersten Verkaufsstand selbst machen. Das war da auf der Festung Hohensalzburg, die man auch kennt, die auch oft in meinem Hintergrund ist. Und da hat sozusagen meine Verkaufskarriere angefangen. Und das ist halt so, in einer Unternehmerfamilie ist am Wochenende einfach zum Arbeiten. Das Schöne ist aber natürlich, man hat dann auch das Geld, was vielleicht andere nicht haben. Ich hatte dann auch das erste Auto dementsprechend und wurde, ja, ich sage mal, von meinem Vater, von meiner Familie ausgebildet. Und das ist immer sehr breit, sehr generalistisch. Ja, also man sagt immer, es gibt immer die Experten. Nur als Unternehmer musst du einfach alles können. Von der Buchhaltung angefangen, das Marketing selber zu machen, selber zu verkaufen, selber zum Steuerberater zu gehen und sagen, okay, wie schaut es jetzt aus? Die Lager herzurichten, du bist der CFO, gleichzeitig wieder COO, du entwickelst das weiter. Deswegen, ja, tue ich mir vielleicht auch einfach schwer, so eine klare, wie sagt man so eine scharfe Positionierung zu haben, weil ich halt einfach von daher komme, wo du einfach unternehmerisch alles machen musstest. Ja, und dann, wie kam ich dann zur IT? Ich glaube, IT hat mich eigentlich immer begleitet. IT war eigentlich auch für mich immer der Unterschied. Also ich habe im Kino gearbeitet, so als Billeteur, Kartenabreißer, kennt man das noch, oder? So viel Spaß beim Film, das Ganze zu schauen. Das war neben meinem Studium, ich habe BWL studiert, dachte mir so, jetzt will ich es auch theoretisch wissen. Das Problem war, die BWL-Studien damals noch, ist ja doch Jahrzehnte schon her, die waren ja doch sehr trocken. Ja, und mit Access müssten wir dann auch ein Fahrradverleih bauen. Ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst mit diesen alten Tools oder Kostenrechnung oder.
Ich habe noch mit Lochkarten programmieren gelernt.
Also das war halt wirklich noch, ja, eine andere Zeit, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ja, wie ich halt dann in den Vorlesungen war, war das für mich einfach viel zu theoretisch. Ja, komme einfach aus der Praxis raus. Dann habe ich im Kino mich vom Billeteur hochgearbeitet zum technischen Leiter. Da war schon wieder der erste Punkt wieder Richtung IT. War auch wirklich gut, Filme selber zu schneiden, wo du die Bilder noch gesehen hast. Mittlerweile ist das ja auch schon alles digitalisiert. Dann haben wir Filme wie Gladiator, kann ich mich noch erinnern, durch 4 Projektoren den Film durchgezogen, die gleichzeitig parallel gespielt haben. Das Problem war, wenn du einen Filmriss gehabt hast, hattest du halt 4 Säle mit ungefähr 800 Leuten, die sehr unzufrieden waren, dass der Film gerissen war. Also es waren wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Ja, und dann bin ich auch irgendwie in die Gastronomie gekommen oder in die Gastronomie gerutscht. Mein Traum war es ja immer, so ein eigenes Lokal zu haben. Ich glaube, das hat so jeder Junge in einem gewissen Alter, so seine eigene Bar zu haben. Und hatte eine sehr schlechte Lage von der Bar. Also ich würde nicht mal sagen B-, sondern wirklich schon eine C-Lage. Aber es war halt damals günstig und dann musste ich halt auch etwas erfinden, um das Lokal zu füllen. Wie haben wir das gemacht? Es gab damals, kennst du auch noch diese Partyfotografen, oder? Die so
Ja.
durchgehen und dann die Bilder online gestellt haben, ne? Und dann haben wir gedacht, okay, es wäre nicht eine gute Idee, wenn ich so dieses Lokal für so 120 Leute exklusiv für Hochzeiten, Scheidungen, Geburtstagsfeier, whatever, einfach so als Location vermiete. Und das habe ich dann mit diesen Partyfotografen gemacht, einfach Werbung geschalten auf deren Seiten und so sagen, hey, du kannst das Lokal eben für Partys mieten. Hatte damals noch keiner gemacht. Und so konnten wir wirklich das Lokal die nächsten 4 Jahre jedes Wochenende komplett anfüllen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann sehr viele Anfragen gehabt, also sicher 4, 5 Anfragen auf dem Freitag, 5 Anfragen auf dem Samstag. Da musstest du natürlich wissen, okay, wie kriege ich das Maximum raus, ne? Was ist denn unsere Klientel? Wenn du so willst, heute modern würde man sagen, Buyer-Personas sagen. Und da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, die Leute, die kommen, sehr schnieke angezogen, mit Krawatte, Champagner musste sein und das war nicht unser Klientel. Die haben dann irgendwann um 2 Uhr waren die halt mal locker, ne? Und vom Umsatz war das halt auch nicht gut. Also haben wir halt die Leute gesucht und gesagt haben, okay, welche Fragen muss ich stellen? Welche Antworten bekomme ich, damit ich weiß, welche Reservierung würde das Maximum bei uns raushauen? Und vor allem, es musste ja auch intern auch passen. Also die Kellnerinnen, die Kellner, DJs, Türsteher, die mussten ja auch mit den Leuten können. Und je besser sie konnten, desto mehr war der Umsatz. Also, und so haben wir eigentlich online begonnen, das Lokal zu füllen. Ja, und es war 3 Jahre, waren wir da wirklich allein und das war sehr, sehr erfolgreich. Ja, und dann kam mein Vater eben zu mir und sagt, ja, jetzt müssten wir dann schon langsam auch online was mit den Fällen machen. Und damals war das ja noch so, online ist ja irgendwie schlimm. Ja, online ist ja, wenn man da was bezahlt, da bekommt man nichts. Sind ja alles Betrüger dementsprechend. Ne? Und es war noch der erste Shop, kann ich mich erinnern, XD Commerce und US Commerce, die wir dann noch selber gemacht haben, wo man jeden Artikel, jede Farbe einzeln eingeben musste. Ja, dann haben wir den Online-Shop gemacht. Ich glaube, im ersten Jahr hatten wir dann, glaube ich, 50.000 Umsatz, was ein Riesenerfolg war, überhaupt mit einem eigenen Online-Shop zu machen. Ja, und jetzt mittlerweile ist er im siebenstelligen Bereich und in Mitteleuropa der größte im Fellhandel. Das war dann auch wieder so, ja, wieder wo die Technologie, wo wieder online geholfen hat, egal welche Branche, den Unterschied auszumachen. Ja, danach habe ich noch gesagt, so, jetzt müsste ich mal aus der Praxis mal endlich mein Studium fertig machen. Das habe ich dann berufsbegleitend gemacht. Ja, das habe ich mal zum 40. Geburtstag dann geschenkt, noch ein Marketing- und Vertriebsmanagement-Studium, einen Master noch zu machen. Ja, und dann war es irgendwie so, dann war halt die Lust immer mehr dran, auch noch mehr technologisch zu werden, noch mehr technologisch. Also ich glaube, ich habe dann meinen Kunden, ja, ich war dann Marketing- und Vertriebsleiter im Unternehmen und ich habe dann meine Kunden beraten. Also meine Verkaufsgespräche waren so, der Chef hat sich den Nachmittag Zeit genommen, mit mir mehr oder weniger den Einkauf zu machen. Die ersten 2 Stunden waren aber Beratungsgespräche. Wie macht ihr das online? Wie könnte ich einen Online-Shop machen? Wie könnte ich die Ware besser präsentieren am BOS? Wie könnte man Omnichannel kreieren? Was gibt es für Neuigkeiten und Social Media? Also mein Verkauf waren eigentlich 2 Stunden Beratungen. Ja, dann habe ich meine Auftragsmappe genommen und gesagt, so, jetzt musst du bestellen. Dadurch war ich natürlich der beste Verkäufer.
Ich wollte gerade sagen, die
Natürlich.
Abschlussrate war wahrscheinlich dann extrem hoch. Da hat sich dann
Extrem
keiner mehr
hoch.
getraut, zu sagen, nee, das will ich jetzt aber nicht
Genau.
oder so nach 2 Stunden
Richtig.
kostenloser Beratung.
Ja, genau. Ich habe dann irgendwie gesagt, so bei 10 mal 38, ich habe gesagt, machen wir schon 20, oder? Ja, klar. Mach 20. Also das ging dann ganz gut. Und da kam auch mein Spitzname her, eigentlich, der Herr Direktor. Das ist ja in Österreich ist ja das sowohl ein bisschen respektvoll als auch ein bisschen so. Ja, nicht ganz ernst gemeint, ne? Der Herr Direktor, das ist so ein bisschen, da schwingt so ein bisschen was Lustiges mit, ja. Und das war dann eigentlich die Begrüßung von vielen Geschäftsführern, die gesagt, ah, da ist wieder der Herr Direktor, da setzen wir uns hin. Und dann habe ich wieder 2 Stunden beraten und danach eben dementsprechend gut verkauft. War dann auch wirklich sehr erfolgreich, weil ich natürlich sehr viele von unseren Kunden sehr eng an unser Unternehmen binden konnte und natürlich auch Subshops gebaut haben, also einen Online-Shop, den er dann selbst betrieben hat, der aber bei unserem Online-Shop aufgehängt war. Und das kam dann, ja, und dann kam ich wirklich zur IT, wirklich in die Softwarebranche, nach München, wo ich dann als Seli mehr oder weniger angestellt war, also wirklich als Sales, mir hat das einfach interessiert, habe gesagt, okay, hatte zwar immer Leadership, hatte immer Leute unter mir etc. und ja, Marketing, Vertrieb, so habe ich gesagt, aber na gut, fangen wir mal da im Sales an, ich will einfach mal lernen, ne? Wie läuft das Ganze, wie ist der Sales in der Software, wie ist das Marketing? Ja, das ging dann sehr schnell, dass ich dann im Managing Director geworden bin, was dann auch wieder gut gepasst hat, ne? Dann habe ich gesagt, na, jetzt bin ich wirklich der Herr Direktor, das passt wieder vom Spitznamen zum Wirklichen. Und da hatte ich ein großes Glück, dass ich einen Mentor hatte, den Gregor Bieler, der mich wirklich da viel an der Hand genommen hat, mir da wirklich viel gezeigt hat. Und ich glaube, das war mein, ja, das größte Asset, was ich gehabt habe, dass ich jemanden gehabt habe, der mich da wirklich gefordert, gefördert hat und in das Ganze wirklich eingeführt hat. Und somit war ich dann sehr, sehr schnell im Softwareverkauf, der ein bisschen komplexer ist, wie aus der normaler Verkauf. Ich vergleiche das immer gern, wenn du jetzt ein Stück verkaufst und du stehst im Geschäft, ja, dann kommt jemand vorbei und sagt, ah, gefällt mir nicht. Du siehst den Gesichtsausdruck und passt. In der Software ist es natürlich ganz anders. Das Sales Cycle ist größer, die Customer Journey ist größer. Und natürlich ist ein komplexes Thema, dass du natürlich so einfach wie möglich dem Geschäftsführer ja, verklickern musst. Ja. Und ich sage, da ist ja oft bei sehr technischen Personen so, dass das oft nicht so leicht ist für sie.
Wie würdest du sagen, wenn du das jetzt so sagst, Softwareverkauf ist komplexer, ja, aber was glaubst du, was da dein Beitrag oder wieso es dir auch so leicht gefallen ist, schnell erfolgreich zu sein? Du hast gerade erklärt, ein Mentor, der dich da auch eingeführt hat, ja klar, aber es hat ja sicherlich auch an dem gelegen, was du mitgebracht hast aus der Erfahrung, beziehungsweise dann auch in einen ganz anderen Bereich einzusteigen. Was denkst du, was da das Ausschlaggebende ist, dass man da tatsächlich auch im Verkauf erfolgreich ist?
Ja, ich würde mal
wirklich das KISS-Prinzip. Also wenn wir jetzt im Softwareverkauf sind.
Ja, also ich würde wirklich das KISS-Prinzip anwenden. Keep it simple, stupid, wenn man so sagt. Wirklich simpel und einfach verständlich zu machen. Was habe ich für den Benefit? Man sagt immer, man ist kundenzentriert, oder? Also es gibt ja, jeder sagt, du musst kundenzentriert. Ja. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Habe ich dann auch gehört, der Kunde steht im Mittelpunkt und dadurch steht er uns im Weg. Kam ja auch von vielen Firmen. Und ich gebe dir einfach ein einfaches Beispiel. Wenn du ein Haus verkauft wird, was steht da? Haus zu verkaufen. Ist das Kunden? Nein, ich verkaufe das Haus ist zu verkaufen. Warum steht auf dem Haus nicht da oben, kauf mich? Mhm. Oder dein Haus zu kaufen. Also man sieht das ja, oder wenn sich Firmen präsentieren, wir machen das, ich mache das. Wir bauen das, wir entwickeln das. Ja, aber was bringe ich denn tatsächlich für den Kunden mit? Welchen Kundenwert habe ich denn tatsächlich? Den Kundenwert meine ich jetzt nicht denen wir ausrechnen, welcher Kundenwert, sondern was hat der Kunde, welchen Mehrwert hat der Kunde von uns? Und das gehört kommuniziert. Und dann einfach, ja, keine Buzzwords verwenden. Der Geschäftsführer sucht das dann meistens aus, ja, oder jemand im C-Level, der vielleicht nicht von der IT die Ahnung hat, ja, wo er dann auch sagt, ja, IT, dann müssen es dann mit dem reden, der hat das technische Verständnis, aber die Entscheider sitzen ja meistens nicht in IT, leider Gottes.
Ja, das stimmt. Meistens sind das gerade diejenigen, ich will nicht sagen, die am wenigsten Ahnung davon haben, aber da sind ganz oft andere Kompetenzen und Fähigkeiten dann eben auch an der Stelle.
Genau, richtig. Und dann kommt es eben darauf an, welche Art des Verkaufs du machst. Du kannst natürlich Challenger-Sale machen, sagen, wenn du jetzt das nicht hast, dann wird es gefährlich. Aber wo ich einfach ein Fan davon bin, ist der klassische Solution-Sale. Also wie können wir die Software am bestmöglich anpassen, dass es die richtige Lösung für die Problemstellung ist?
Hast du auch Situationen gehabt? Du hast vorhin gerade erzählt, Im Fellow war das so, dass alle bestellt haben, weil du sie vorher beraten hast. Aber hattest du auch Situationen, wo ihr dann während der Customer Journey und während dieser Sales Phase gemerkt habt, das passt nicht?
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Das kam natürlich vor. Und ich denke auch immer, dass es besser ist, jedem die Zeit zu ersparen, ja, hier weiterzumachen. Und ich glaube, das ist ja auch bei diesem ganzen Lead Nurturing oder mit diesen ganzen Neukunden, ja, das Gleiche. Wenn ich 60, 70 anrufen muss, dass mal eine Conversion rauskommt, dann geht ja was falsch. Also man müsste gleich von Anfang an wirklich Account-Based Marketing betreiben, Account-Based Sales zu machen. Okay, sagen, unser Produkt oder unsere Lösung passt ganz genau auf die Herausforderung, die der Kunde hat. Und wenn es dann in diese Richtung geht, na ja, alles lösen wir nicht, aber es wäre doch nicht schlecht. Und dann merkst du es doch schon im Gespräch, dass es nicht weitergeht. Und da sollte man dann auch einfach sagen, hey, war super, danke fürs Gespräch. Hätten Sie vielleicht noch eine Empfehlung für uns, für jemanden, für den das wirklich interessant wäre? Meistens gibt es dann mindestens 2 Empfehlungen darauf und man nimmt sich einfach nicht die Zeit. Ja, weil im Endeffekt, dann hat man den im Deal-Pipeline drinnen, durchgehend in der Pipeline. Ja, es ist schön für die Zahlen zu sagen, die Pipeline ist gefüllt. Ja, wenn aber 90% Mist ist, bringt es halt auch wieder nichts.
Ja,
aber es kommt genau immer darauf an, wie der Vertrieb gesteuert ist. Wenn der Vertrieb so gesteuert ist, die KPIs dementsprechend sind, was habe ich in der Pipeline, welche Dealphase ist jemand, ja, dann befülle ich es halt auch, wo ich eh schon weiß, es wird nichts. Ich glaube, da liegt auch ein bisschen die Problematik begraben.
Ja, ja, total spannend. Was wird es, also wie habt ihr konkret auch eure Leads generiert? Musstest du, als du angefangen hast im Software-Sales, hast du auch sowas wie klassische Kaltakquise gemacht? Oder wie seid ihr zu euren Leads gekommen?
Ja gut, die Kaltakquise, das ist ja immer so ein Reizthema im Vertrieb, oder? Also so Kaltakquise, ich kenne jetzt, es gibt ein paar, die sagen, ja, ich mache das total gern und Cold Call und super, aber wir wissen ja, es ist jetzt eher, ja, es gibt wenig Leute, die das jetzt wirklich gern machen. Ja, aber es gibt viele Leute, die es wirklich gut können. Unser Konzept war anders, wir sind über Partner gegangen, also sprich Partner haben den First- und Second-Level-Support übernommen. Das bedeutet, wir mussten wirklich Account-Based-Marketing machen und die Partner finden, die uns dann mit ihrem Kunden zum Skalieren helfen. Somit war es bei uns ganz klar, dass das auf Trust aufgebildet sein müssen, ja, das Vertrauen der Partner, dass wir den Partner wirklich so unterstützen, dass er alles von uns hat, damit er sozusagen einen reibungslosen Ablauf hat, um das an seine Kunden zu verkaufen. Und somit war die Lead-Gen eigentlich hauptsächlich über Social Media, über Trust-Faktoren, natürlich auch über PR und klassisch Website Notori.
Ja. Ich frage jetzt aber trotzdem mal meine Frage. Aus deiner Sicht, mit deiner Erfahrung, die du jetzt hast und eben auch aus dieser Zeit jetzt aus dem Softwareverkauf, was haben denn für dich Fellschuhe und Software gemeinsam? Gibt es da was?
Es gibt so diesen einen magischen Moment. Es gibt den einen magischen Moment und den haben, glaube ich, Fellschuhe, glaube ich, mit der Haptik, mit dem Angreifen. Ich glaube, wenn du das wirklich vor Ort hast, das war eben so schwierig auch, digital zu verkaufen. Deswegen habe ich dann auch noch studiert tatsächlich und habe meine Masterarbeit über digitale Vermarktung von erklärungsbedürftigen Produkten geschrieben, weil es mich selber interessiert hat, wie ich das noch mehr, diese Haptik, dieses Fühlen über das Web rüberbringen kann. Ja, da gibt es einige Sachen, die du machen kannst, aber es war immer so dieser Magic Moment, wo die Augen geleuchtet haben. Das war definitiv, wo sie den Schuh angegriffen haben und das Weiche und diese Haptik und ja, das ist super. Und diesen Moment gibt es auch, wenn du eine Demo machst oder mit der Demo mit den Leuten redest und so die Möglichkeiten aufzeigst. Und da gibt es auch diesen Moment, wo dann auf einmal von den ITler die Augen leuchten und sagen, wow, jetzt genau ist dieser Magic Moment. Ja? Und es geht genau darum, diesen Magic Moment zu erwischen, wo er sagt, jetzt ist es. Und alles andere ist dann Projektgeschäft. Aber ich sage, ja, diesen Magic Moment, den hast du, wann du den Mehrwert und den Sinn dahinter erkennst, ja, oder diese Emotion dazu hast. Das ist bei beiden gleich.
Ich finde das spannend, und zwar deshalb, weil ich ja beide Erfahrungen habe. Wir haben ja im Vorgespräch kurz festgestellt, dass ich tatsächlich im Schuhschrank auch ein paar Fellschuhe habe, ein paar Hausschuhe von euch, und ich weiß noch genau, was das für ein Moment war, als ich in Salzburg war, die gekauft habe und es angefasst habe. Da habe ich gedacht, wow, wie weich ist das? Und dieser Moment bei der Software ist tatsächlich auch das. Ich bin zwar nicht im Vertrieb gewesen, aber ich habe teilweise natürlich für mein Unternehmen auch, war ich auf Messen, wo man Kunden bestimmte Dinge präsentiert hat, die schon lange ein Problem haben. Und wenn man ihnen das dann zeigt, wie einfach das gehen kann, das ist tatsächlich dieser, oh, das geht.
Genau,
also,
genau.
Das ist wirklich ein super Vergleich. Das stimmt. Das ist genau dieser Magic Moment. Ich glaube, das ist generell bei allen Produkten gibt es so einen Moment, wo es dann hinterher, eigentlich gibt es dann kein Zurück mehr, oder? Das ist
genau,
so dieser
richtig.
Point of no return, so nach dem Motto, egal was es jetzt kostet, ich brauche es unbedingt.
Ja, ja. Und da musst du halt aufpassen, und das machen leider viele Vertriebler falsch, die hören da nicht auf zu quatschen. Ja, wenn dieser Magic Moment ist, dann zerrede das nicht. Ja, und dann red nicht weiter und mit der Gießkanne noch drüber und sag, das kannst du auch noch und das kannst du auch noch und das muss ich auch noch zeigen. Hör auf, ja, wenn dieser Magic Moment da ist, erledigt. Ja, und dann sagen wir, gut, jetzt wissen Sie, was es könnt. Machen wir einen Vertrag, super, NDA, whatever, machen wir die Sandbox, was auch immer, und dann legen wir los. Also ich glaube, wenn du diesen Moment siehst, dann hör auf zu reden. Ja. Und das habe ich auch oft erlebt, dass es dann geht, wenn man sieht, ah, schau, der Kunde, dem gefällt das und jetzt gebe ich noch alles dazu, alle Benefits und das noch, du überforderst, aber er hat den Moment schon. Lass ihn in Ruhe, lass ihn den Moment genießen und nimm ihn mit diesem Moment mit.
Was hat sich denn, du hast jetzt schon wirklich so lange Erfahrung, auch im Bereich Marketing und Sales. Was hat sich aus deiner Sicht in den letzten, ich will mal sagen, 15 Jahren in diesem Bereich verändert? Also ich habe das Gefühl, es verändert sich was. Ich könnte es jetzt nicht beschreiben, aber was ist es aus deiner Sicht, was sich verändert hat?
Ja, ich glaube, es war immer schon ein Erfolgsgeheimnis und ich habe immer schon gut mit Marketern zusammengearbeitet. Also es gibt ja immer so dieses Marketing-Sales, die sich so ein bisschen beißen. Ne? Die Marketer, die die schönen Bilder machen und der Sales, der jetzt Kaffee fahren geht. Ne? Also das ist ja so dieses Klischee, was du machst. Und ich glaube, erfolgreiche Vertriebsagenturen oder Vertriebsorganisationen haben immer das perfekt miteinander kombiniert. Weil je besser das kombiniert war, desto besser hast du einfach Kunden akquirieren können. Da gibt es auch diesen Vergleich, den habe ich von Markus Jelle, den finde ich sehr schön, wenn du einfach sagst, die PR gräbt sozusagen den Graben vor, das Marketing füllt dann den Graben mit Wasser auf und der Sales fährt dann mit seinem Schiff und schaut, dass er die Fluten mit dem Marketing durchkommt. Und ich glaube, dieses Verständnis, das geht jetzt alles auf eine Person. Eine Person, wo ich sage, ich brauche ein Verständnis zu PR, ich brauche ein Verständnis zum Marketing und ich brauche auch das Verständnis zu Sales. Wir haben einfach im Sales die Informationshoheit verloren. Jeder im Internet kann sich seine Informationen holen. Wenn ich es jetzt über Google nicht finde, dann schaue ich bei YouTube, bei Video nach oder ich schaue auf LinkedIn, lass mich inspirieren. Diese Informationshoheit des Vertriebs gibt es nicht mehr. Ja, die ist uns abhanden gekommen. Jetzt sind wir eher der Begleiter oder sage ich mal wirklich, diese Lösung zu finden, partnerschaftlich auf Augenhöhe, dieser Trusted Advisor hört man ja auch oft. In diese Richtung geht es, aber ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass das jetzt auch viel mehr Richtung Marketing sich drehen muss, ja, das vorbereiten muss und auch PR kennen muss, wie man PR ordentlich macht, wie man Fürsprecher für sich gewinnt. Ich glaube, dass es erfolgreicher ist, einen Sales-Mitarbeiter Richtung Marketing zu bewegen, wie einen Marketing-Mitarbeiter Richtung Sales zu bewegen. Mhm. Von der Erfahrung her. Möchte aber jetzt keinen angreifen oder so weiter, nur es ist halt oft so, dass du halt im Sales immer diesen direkten Response bekommst. Und Marketing ist doch eher, und das schätze ich auch sehr, planen, so in den eigenen vier Wänden. Planen, analysieren, Marktforschung. Marketing glauben ja wir immer, das ist Promotion, ne? Schöne Bilder machen. Nur es ist ja viel mehr. Marktforschung, Preisfestlegung, Produktmanagement. Es ist ja so viel im Marketing drinnen. Und ich glaube, dass der Sales da einfach jetzt das auch lernen muss. Und auch die PR lernen muss. Weil es einfach viel mehr Kanäle gibt, wie ich mit meinen Kunden in Kontakt treten kann. Und das ist natürlich ganz klar über Social Media einer der größten Punkte, die sich geändert haben. Dass du einfach in der Customer Journey in jeder Phase hast du Social Media, in jeder Ansprache hast du das. 70% aller Leute, die Internet haben, haben mindestens einen Social Media Account. Und wir sehen, wie mächtig das ist und wie mächtig das auch als Vertriebstool wird. Aber nur dann, wenn ich PR und Marketing auch mit inkludieren kann. Ein reiner Seele, der sagt, jetzt kaufen, wird nie im Leben Erfolg haben.
Ja, spannend. Gerade weil du jetzt ja auch die Social-Media-Kanäle, klar, das ist ja genau das, dass ich mich überall informieren kann, aber natürlich auch, dass ich auch eigentlich ein ganz genaues Bild von dem Menschen bekomme, mit dem ich es da zu tun habe. Also zumindest ich führe kein Gespräch, vor jedem Gespräch mit einer Person google ich diese Person. Das heißt, alles, was man im Netz findet, weiß ich vorher tatsächlich. Jetzt sagst du, das kann man gut und schlecht machen, vermutlich.
Wie alles.
Kann man das gut und schlecht machen. Und du hast dich ja auch mit diesem Herr Direktor, du spielst ja mit diesem Begriff, ich finde es lustig, wie sich das schon entwickelt hat und dass das ja schon ein sehr alter Begriff tatsächlich ist. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht da dieses Personal Branding? Weil das ist ja das, was du auch, wenn man bei dir auf LinkedIn ist, ist das total präsent, überall, egal bei jedem Post, egal was du machst, ist es ganz präsent, du hast auch diesen Hashtag. Also welche Rolle spielt Personal Branding und wie kann man auch, ja, ich will mal sagen, sein Vertriebs- und Marketing-Team da mitnehmen und dahin begleiten, will ich mal sagen, das auch gut zu nutzen.
Ich habe das, ja, ich war jetzt gerade heute auch bei Wifi, schöne Grüße an die Claudia, falls sie mich sieht, die auch gesagt hat, wir machen jetzt dann fürs Wifi Salzburg wieder Social Selling Kurse. Also da darf ich auch dann wieder ein bisschen unterrichten, was mir auch immer Spaß gemacht hat. Und was ganz wichtig ist, ich glaube, diese Personal Brand ist im Endeffekt nichts anderes wie die PR des kleinen Mannes. Ja, das ist meine PR, die gehört nur mir. Jetzt sage ich kleinen Mannes, weil ich sage, okay, Unternehmen haben natürlich ganz andere, ja, finanzielle Möglichkeiten, eine eigene PR aufzubauen, diesen Graben zu graben. Aber ich sage, mit Social Media, mit Personal Brand hast du eben die Möglichkeit, selbst eine eigene PR zu machen, selbst ein eigenes Marketing zu machen. Warum kaufe ich lieber bei einer Personal Brand über jemanden, den ich nicht kenne? Aber das ist doch immer so. Ich verkaufe doch immer nur bei Leuten, denen ich vertraue. Immer. Wie kann ich Vertrauen schaffen? Durch Nähe. Je öfter mich die Leute sehen, desto mehr sagt man, okay, der ist Experte darin. Wenn ich jetzt über ein Thema schreibe oder immer wieder über ein Thema schreibe, keine Ahnung, ich bin Elektriker und montiere am liebsten Glühlampen. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel. Dann zeige ich mich immer wieder, wie ich Glühlampen montiere, erkläre auch den Unterschied zwischen den Glühlampen, sagt er auch, und dann bin ich nach dem 7., 8. Mal, wenn ich das gesehen habe und ich brauche neue Glühlampen, rufe ich ihn an, weil ihn kenne ich. Ihm habe ich das Vertrauen, der hat eine Expertise, immer wieder zu mir stetiger Tropfen, ja, höhlt einfach den Stein durch die Wiederholung. Dann sage ich, okay, das ist der Experte für die Glühlampen, zu dem gehe ich. Und der Personal Brand ist nichts anderes wie sozusagen die Verkleidung drumherum, ja, was ja jedes Unternehmen ja auch braucht, das Branding, dass ich mich einfach als Person brande und sage, okay, ich stehe genau für dieses Themengebiet und wenn es um dieses Thema geht, ruf mich an. Aber es geht halt nicht so, dass ich sage, ja, ist das interessant für Sie, Sales, ja, sofort kaufen, sondern das dauert halt ein bisschen. Und ich glaube, das ist die Problematik bei vielen Leuten, dass es dauert und es ist nicht messbar.
Genau, es dauert und es ist nicht messbar und man hat halt trotzdem, weil du das gerade sagst mit dem Social Selling, ich meine, dir wird das vermutlich auch so gehen.
Oh ja.
Jeder kennt diese Nachrichten, die man im LinkedIn-Postfach irgendwie hat. Ist das nicht grundsätzlich interessant für dich? Oder?
Ja. Und jeder Satz, Profil. Ja.
Jeder Satz zeigt, der war never ever auf meinem Profil und wenn er da war, hat er nicht dann wenigstens nochmal Google gefragt oder sowas. Also, ja, krass.
Ja, das ist halt typisch Gießkannenprinzip, aber auch mit solchen Agenturen, es wird von Agenturen gesteuert. Ja, wir glauben ja immer, das machen die Sales-Mitarbeiter selber. Aber die meisten dieser Mails, die werden von Agenturen gestaltet. Das bedeutet, die Agentur sagt, ich brauche einen von deinen Accounts. Ja, also es wird ein Account aufgebaut, keine Ahnung, Vertriebsmitarbeiter 1, 2, 3. Dann geht die Agentur drüber und sagt, okay, über deinen Account schicken wir das. Ja, weil natürlich wir wissen, über LinkedIn zum Beispiel funktioniert es ja nicht gut, über den Firmenaccount Reichweite zu bekommen, sondern eher über den persönlichen Account. So, jetzt nehmen die natürlich die Mitarbeiter, sagen, das sind dann eh deine Kontakte, machen diese automatisierten Mails, dann gibt es noch eine E-Mail-Nachfassung, das ist alles komplett automatisiert, schicken raus 200 Stück am Tag, davon kommt halt 10 zurück und von den 10 kriegst du halt 2 Opportunities. Und wenn du Glück hast, konvertierst du einen am Tag, das ist ja gut. Dass du aber natürlich 150 Kontakte am Tag verbrennst, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, das ist sehr agenturgesteuert und da würde ich auch diesen Vertrieblern selbst gar nicht so böse sein, wie es ja dann oft passiert, wo man sagt, mein Gott, der hat nicht gelernt und so weiter, sondern es sind vollkommen automatisierte Bots im Hintergrund, die eigentlich nur das Profil nutzen, über das Profil an die Reichweite zu bekommen.
Ja, und das kann man sofort. Ich finde, man liest das sofort. Man erkennt sofort, ob sich jemand Mühe gemacht hat und selber geschrieben hat oder ob das etwas Automatisiertes ist. Also ich würde mir zutrauen, das auf einen Blick zu erkennen. Also ich meine, vielleicht gibt es auch intelligente Sachen, aber die meisten sind eher unintelligent.
Ja, stimmt, genau. Aber wie gesagt, das ist halt der Automatismus drinnen und um das kümmern sie sich gar nicht. Ne? Die sagen, okay, wer solche Anfragen sowieso nicht annimmt, nimmt es eh nicht an und die Bade wischen wir schon.
Ja.
Ich kenne Firmen, die damit Erfolg gehabt haben, so ist es nicht, aber ich wäre nichts in der Richtung. Ich würde mir einfach viel zu viele gute Kontakte verbrennen.
Ja, genau. Ich würde nochmal gerne kurz oder wieder auf die IT kommen und nochmal so diesen Bogen auch spannen von dem, was du bisher gemacht hast, auch ein bisschen zu dem, worüber wir uns auch schon auf dem Seminar, wo wir uns kennengelernt haben, unterhalten haben. Du hast ja in den vergangenen 18 Monaten oder 16 Monaten, du hast ein IT-Startup begleitet, also bei der Markt Begleitung oder Markteinführung im deutschsprachigen Raum. Wenn du da jetzt so drauf guckst, was sind aus deiner Sicht und mit dieser Erfahrung die Erfolgskriterien, dass man als IT- oder Tech-Startup mit einer guten Idee bestehen kann und erfolgreich wird? Was sind da so deine Learnings und deine...
Meine Learnings.
Deine Learnings und auch deine Empfehlungen.
Learnings habe ich viele. Aber ja, ich glaube, es gibt einen Spruch, den ich gut finde und die bedeutet, die Technologie muss menschlicher werden und nicht der Mensch technologischer. Ich glaube, das ist der Erfolgsfaktor. Konzentriere dich auf den Menschen, schreib für den Menschen, schreib für keinen Algorithmus, schreib wirklich für den Menschen und präsentiere dich selbst als Firma mit Menschen. Ja, wir mögen einfach, sage ich mal, mit realen Personen sprechen. Wir haben Vertrauen zu realen Personen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man als Firma, die halt etwas hat, das halt am Computer präsentiert wird, was komplex ist, dann brauchen die Leute einfach ja, den Mensch dazwischen. Wir machen die Geschäfte zwischen Menschen. Sie wissen, den kann ich dann vertrauen, wenn ich die Software integriert habe, dann kann ich ihn wieder anrufen, der wird definitiv wieder abheben etc. Es geht einfach um diesen Vertrauensaufbau. Und je mehr man das mit Menschen spielt und je mehr man authentisch, ja, dieses Wort, oder sagen wir eigentlich Wirkung, je mehr man eine authentische Wirkung erzeugt, desto mehr bekommt die Software etwas Menschliches. Drücke ich das jetzt falsch aus? Sie wird greifbarer. Ja, sie wird greifbarer dadurch. Und das war eigentlich so das, was wir gemacht haben. Und das hat gut funktioniert, dass die Leute sozusagen die Gesichter hinter dem Unternehmen gesehen haben. Cooles Unternehmen, coole Leute, coole Software.
Ich finde das total interessant, dass du das sagst, weil das ist das, was mich, also ich gucke ja, wenn ich Unternehmen kennenlerne oder höre oder auch Menschen, ich gucke sofort auf die Webseite und ich aufgrund meiner Tätigkeit gucke ja immer aus Bewerbersicht, ja, ich gucke immer, wer ist ein cooles Unternehmen, um da zu arbeiten. Und mich irritiert total, dass ganz wenig Menschen sich zeigen. Also das ist tatsächlich immer noch, finde ich, die Ausnahme, dass man echte Bilder, dass da Emotionen erzeugt werden. Aber das ist, glaube ich, sowohl für die Kunden und was du sagst, würde das ja unterstreichen, als auch vor allen Dingen auch für Interessenten aus Bewerbersicht, doch total spannend zu sehen, wer ist das denn? Wie sieht denn so ein Tag aus? Genauso wie die Kunden, wo machen die das denn oder wie auch immer. Also wirklich dieses menschliche Gefühl auch zu haben, wenn man auf die Seite kommt, wenn man auf die Webseite kommt. Also für mich selber erzeugt das auch, ist das auch ein Schritt zum Vertrauensaufbau. Und das wundert mich, dass das nach wie vor bei relativ wenigen, gerade im IT- und Tech-Umfeld, wo es immer um Technologie und Fortschritt und was weiß ich geht,
disruptiv, hast du vergessen. Disruptiv, innovativ und Hyperscaler.
Genau.
Ja, und du hast absolut recht. Und ich glaube, deswegen war das auch so erfolgreich. Und im Employer Branding, wie man dann sagt, wie bekomme ich eben, wie du auch siehst oder wie du auch dein Netzwerk, die Webseiten durchgehst. Wir haben das Beispiel gehabt, wenn wir eben über Social Media aktiv waren, uns als Personen gezeigt haben, uns als lästiges Unternehmen gezeigt haben. Wir haben Programmierer gesucht, haben das ausgeschrieben. Es gab aber noch andere Firmen in diesem Konglomerat, die das Gleiche gemacht haben. Wenn wir auf LinkedIn ausgeschrieben haben, hatten die anderen zwei Firmen ungefähr 3 Anfragen, vielleicht mal 4 Anfragen. Wir haben allein für die Programmierung haben wir 150 Anfragen bekommen.
Wow.
Das bedeutet, dieses Employer Branding ist einfach noch ein Side-Effekt. Ja? Also ich würde jetzt gar nicht sagen, so immer nur aufs Employer Branding zu gehen, sondern Social Selling, Employer Branding, das ist alles eins. Ja, das gehört zusammen. Ja, du baust das Vertrauen auf, die Leute wollen mit dir arbeiten und gleichzeitig wollen die Leute auch mit dir intern arbeiten. Es befruchtet ja beides. Und das haben wir extrem gemerkt, eben dadurch, dass wir uns gezeigt haben, die Personen gezeigt haben, natürlich auch über die Technologie gesprochen haben, klar. Also jetzt nicht nur, also bringt dann natürlich auch nichts, der Kontext muss vorhanden sein, aber das haben wir durch die Bewerbungen extrem gemerkt. Und dann natürlich auch, dass automatisierte Anfragen über Social Media reingekommen sind. Nach einer gewissen Zeit, das dauert. Ja, und das ist ja das Problem bei dem Ganzen. Du gehst hin, sagst zu dem Geschäftsführer, das dauert jetzt mindestens 6 Monate, bis du was spürst. Und messen kannst du es auch nicht. Und dann bist du dann meistens raus. Ja? Nur wenn das mal funktioniert, dann kann ich da sagen, da machst du einen Post, da kriegst du 4 Anfragen.
Ja, ja, genau.
Einen Post, 4 Anfragen. Und das sind Erstgespräche mit Geschäftsführern, die das gelesen haben, die sind interessiert, die wollen sich mal austauschen. Ja, durch einen Post, ich mache einen Post am Tag, das bedeutet, ich kann eigentlich mit 25 Leuten ein Erstgespräch, ein angenehmes Erstgespräch, das sie von mir gefordert haben, führen. Und das ist mächtig. Aber bis soweit ist, dauert es. Und da es halt keine Messungen gibt, ist halt schwierig, dass man mal anfängt damit.
Ja, und dieses Durchhaltevermögen dann eben auch zu haben, das ist ja tatsächlich eben auch die, da wirklich durchzuhalten. Und ich habe mir ja einige von deinen, oder reingeguckt, ihr hattet ja auch auch Lives, wo ihr eben so Technologiefragen oder eben auch andere Themen besprochen habt. Und das ist meine Erfahrung auch. Ich mache das teilweise ja auch mit Kunden oder für Kunden, dass wenn sich die Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen oder eben auch die Teamleiter und so weiter, wenn die sich einfach ganz normal, wenn die sich unterhalten und erzählen, was sie machen oder auch wen sie suchen oder wie das aussieht, das ist unglaublich effektiv. Das ist wirklich, weil man einfach ein gutes Gespür dafür bekommt und diejenigen, die sich dafür interessieren, sowohl Kunden als auch potenzielle Mitarbeiter, können sich gleich, also bekommen ein Gefühl dafür, ob sie mit dir können oder nicht. Ist mir die Nase sympathisch und was der da sagt, finde ich das gut oder nicht? Und das sortiert auch schon mal sehr gut aus, diejenigen, die du eigentlich wahrscheinlich sowieso nicht haben willst.
Ja, ja, absolut. Also du arbeitest dann natürlich mit Leuten zusammen, die deine Werte auch bis zum gewissen Grad teilen. Und deswegen ist es auch wichtig, deine richtigen Werte auszustrahlen. Ja? Und das machen halt viele falsch. Dass sie sagen, okay, ich habe halt, jeder von uns hat seine Bias, ganz klar, aber jeder von uns hat halt auch seine Werte. Und wenn ich meine Werte kommuniziere oder in dem Post oder im Profil mitkommuniziere und das tatsächlich meine Werte sind, dann ziehe ich Leute an, die genau meine Werte leben. Und das ist das schönste Arbeiten, das schönste partnerschaftliche Arbeiten, das es gibt. Wenn ich mich aber verstelle, weil das gerade in ist, so zu sein, ne? Also wenn ich total gern Fleisch esse und sage, ich lebe vegetarisch, werde ich mir halt schwer tun, im Nachgang dann Leute anzuziehen, mit denen ich über das sprechen kann. Also das heißt, ehrlich zu sein, ja, nicht zu sehr zu faken, sage ich mal, until you make it, sondern wirklich zum Beispiel, okay, das sind meine Werte und die strahle ich aus. Dann bekommst du auch die Leute, mit denen du gern zusammenarbeiten willst. Definitiv, ja.
Apropos zusammenarbeiten, wird es dich denn jetzt hintreiben? Ich weiß, du warst jetzt gerade auf Biker-Tour und wir haben Sommer und so weiter,
ich wollte ein bisschen länger Urlaub machen jetzt, wenn doch mal so 3 Monate, ich habe ja immer durchgearbeitet, auch so die Wochenenden, Unternehmer, selbstständig herum und jetzt habe ich gedacht, okay, mal so 3 Monate jetzt mal, ne? So, ja, aber hat nicht ganz geklappt, ab 1. September darf ich wieder anfangen, aber das hat mich einfach so überzeugt, eine Softwareentwicklung, die digitale Produkte baut, nämlich, sage ich mal, auf den Kunden individuell abgestimmt. Also nicht Hyperscaler, also ich habe ein Produkt und dieses Produkt musst du kaufen, sondern wirklich, okay, was ist dein Problem, wie können wir es lösen, wie können wir dir das Richtige programmieren? Und aus diesen individuellen Produkten werden dann Startups gegründet, wo dann sozusagen Mitarbeiter daran beteiligt werden, das Komplette aber nicht fremdfinanziert, sondern komplett eigenfinanziert. Und wenn dann dieses Unternehmen läuft, wird es dann den Mitarbeitern übergeben. Das ist komplett 100% remote, auf 12 Länder aufgeteilt. Ja, und einfach New Work. Und was wir auch machen und was halt auch sehr interessant ist, aber da werden wir uns sicher nochmal unterhalten, ist definitiv Company as a Service. Das bedeutet, so ab 15 IT-Mitarbeitern übernehmen wir das. Das bedeutet, wir gehen in die Unternehmen, finden diese 15 IT-Mitarbeiter innerhalb des halben Jahres. Die sind auch dann komplett in diesen Unternehmen eingestellt, das ist klar, und angestellt, aber wir kümmern uns um New Work. Wir kümmern uns darum, um die Events, wir kümmern uns um das Netzwerk und wir schauen auch, dass New Work nicht missbraucht wird. Weil alle Unternehmen reden von New Work, aber umsetzen können sie es halt nicht. Ja, und wir können es halt umsetzen, wir können die Überweisungen machen, wir können international zusammenarbeiten und helfen da den Unternehmen, diese Fachkräfte zu finden und andererseits auch für unsere Mitarbeiter New Work zu leben.
Das klingt super spannend. Du hast es ja schon angedeutet, vor 2 Wochen, als wir uns unterhalten haben. Ich finde es vom Konzept her genial und bin schon ganz gespannt. Wir werden sicherlich dann, also kann ich dir jetzt schon sagen, du kriegst dann spätestens in 9 Monaten die nächste Einladung und dann lassen wir das mal Revue passieren und dann erzählst du mal, wie die ersten 9 Monate dort gewesen sind, weil ich finde einfach dieses Konzept, finde ich mega spannend und freue mich wirklich da schon drauf. Auch was du dort bewegen wirst, es gibt dem Ganzen sicherlich nochmal auch eine andere Qualität.
Ich hoffe.
Ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen.
Sehr gerne.
Und zwar ist es ja so, mein Claim für diesen Live-Talk heißt ja People, Purpose, Profit. Mit dem Untersatz, damit dein Unternehmen nachhaltig erfolgreich ist. Was verbindest du persönlich mit diesen 3 Begriffen People, Purpose, Profit?
Also ich möchte natürlich bei People anfangen, ganz klar. Menschen machen das Unternehmen. Unternehmen ist ein Organismus, der sich immer verändert, der immer in Bewegung ist, der durch Krisen durchgeht. Aber die Menschen machen einfach den Unterschied. Ein Unternehmen ohne Menschen ist nichts wert. Deswegen auch immer zu reden von dem Unternehmen oder das Unternehmen. Nein, es sind immer die Menschen. Menschen sind der Mittelpunkt. Menschen machen die Geschäfte. Menschen machen Unternehmen erfolgreich oder halt auch unerfolgreich. Purpose, ich glaube, das ist auch das, was ich gesucht habe oder immer am Suchen war, ja, diesen Sinn und Zweck zu finden. Welchen Sinn und Zweck habe ich bei meiner Arbeit? Jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe ihn immer gefunden. Ich habe meinen Sinn und Zweck immer gefunden, aber es ist einfach für Menschen extrem wichtig, sinnhaft etwas zu machen, etwas Nachhaltiges zu machen, etwas für die Umwelt zu machen, was mir extrem wichtig ist. Zu sagen, ich kann meine Werte mit dem Sinn und Zweck des Unternehmens miteinander verbinden. Ich glaube, Purpose ist das Allerwichtigste, gerade in dieser Zeit. Gerade da, wo sich doch Unternehmen ja auch viel mehr noch bewerben müssen bei den Bewerbern,
als
es vielleicht vor ein paar Jahren war. Und ich glaube, Purpose ist genau das Mittel, hier die Menschen zu finden, die mein Unternehmen erfolgreich machen. Ja, und Profit, jedes Unternehmen muss Profit machen, sonst wäre es ein NGO oder sonst irgendwas. Und es muss halt auch immer klar sein, dass die Marketing- oder Sales-Ziele nach dem Unternehmensziel kommen. Und das Unternehmensziel ist halt zumeist meistens Cashflow, ROI, wie auch immer, aber es ist halt Profit. Und darum müssen wir uns halt auch gewöhnen. Unternehmen braucht halt Profit, damit es uns gut geht. Und wir können nicht immer fordern, wir wollen nur 4 Tage arbeiten, wir wollen nur Homeoffice, wir wollen nur das. Am Ende des Tages muss das Unternehmen Profit machen und dafür bin ich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch selbst verantwortlich.
Das hast du, wir haben uns ja überhaupt nicht abgesprochen. Ich wusste nicht, was du sagen wirst auf diese Frage. Aber im Prinzip könnte ich jetzt unter diesen Slogan auf meiner Webseite das gedruckt drunter schreiben, weil das wirklich so 1:1 auch die Motivation ist, weshalb ich diesen Slogan gewählt habe. Du hast das wirklich ganz wunderbar formuliert und zusammengefasst. Roman, ich danke dir sehr dafür, dass du so spontan bereit warst, hier dabei zu sein. Ich danke dir sehr für deine Erkenntnisse, dieses tolle Gespräch. Wünsche dir noch jetzt, bis du wieder anfängst, gute Erholung.
Danke. Schauen wir mal.
Und bin schon ganz gespannt auch, wie es dann bei dir, ja, wie du das auch dort dann machen wirst. Freue ich mich auch, dir dann weiter zu folgen und wir werden uns dazu sicherlich auch noch austauschen. Vielen Dank, dass du da warst.
Freue mich. Sehr, sehr gerne.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.